Im Schulhaus von Ansfelden, das nur Raum für ein Klassenzimmer und die kleine Wohnung des Schullehrers Anton Bruckner Senior bot, wurde viel geboren und gestorben. 11 Kinder brachte seine Frau Theresia in 14 Ehejahren zur Welt, von denen 6 das Kleinkindalter nicht überlebten. Als der Schullehrer nach langer Bettlägerigkeit am 7. Juni 1837 im Alter von 45 Jahren an einer Lungenentzündung starb, geriet Theresia Bruckner mit den 5 verbliebenen Kindern in eine schwere Existenzkrise.
Der Sängerknabe Anton Bruckner ist ein Kapitel der fulminanten Neuerscheinung aus dem Verlag Mürich-Salzmann überschrieben. Unweigerlich wird man hineingezogen in das Schicksal der Familie Bruckner. Eine Witwe und ihre Kinder, die zu versorgen waren. Ein Pfarrer, der den 12-jährigen Anton als Sängerknaben in das Augustinerkloster St. Florian vermittelt. Das ist der Startpunkt einer lebenslangen Verbindung. Der Blick streift hinter die dicken Mauern der riesigen Anlage vor den Toren der Stadt Linz. Pädagogisch wurden die Zöglinge streng, aber hervorragend umsorgt. Doch die Hand, die gab, hat auch genommen.
Das Pensum der Sängerknaben war enorm. Im Kirchenjahr galt es, 94 Messen mit festlicher Musik zu gestalten. Nicht minder anspruchsvoll waren die zahlreichen weltlichen Konzerte in der Faschingszeit und zu besonderen Festtagen.
In 9 großen Kapiteln reflektiert das Autorenteam die lebenslange Verbindung zwischen Anton Bruckner und St. Florian. Seine Entwicklung vom Schüler zum professionellen Musiker wird über viele Stationen detailgetreu nachgezeichnet. Allein das Namensregister der Zeitzeugen ist ein Leporello der Extraklasse. Im Jahr 1850 folgte dann der nächste Karrieresprung. Der 26-Jährige wurde provisorisch als Organist eingestellt. Nach 5 Jahren auf der Orgelbank fiel das Zeugnis der Obrigkeit wohlgefällig aus.
Mit gewisser Wahrheit wird bestätigt, dass Herr Anton Bruckner eine gründliche und umfassende Kenntnis in der Harmonie und im Kontrapunkte besitze und mit vollem Rechte zu den talentreichsten, fleißigsten und geübtesten Orgelspielern unserer Zeit gezählt zu werden verdiene. Nicht minder schätzbar als sein eminentes Talent ist auch die Ausdauer und rastlose Tätigkeit, womit er sich den Studien der höheren und wissenschaftlichen Tonkunst widmet, wovon bereits mehrere Kompositionsversuche das rühmlichste Zeugnis liefern.
Anton Bruckner war ausgebildeter Lehrer und Musiker ohne förmliche Ausbildung. Doch sein schöpferisches Können war bereits sehr ausgeprägt. Im Kapitel »Die Kompositionen des Florianer Jahrzehnts« durchleuchtet Felix Diergarten einige seiner wunderbaren Werke. Männerchöre, die er für ein Sängerquartett aus dem kollegialen Umfeld schrieb, Widmungsstücke für den Dienstherrn, aber auch das Requiem in D-Moll und die Missa Solemnis, beides frühe Meisterwerke. Das Kapitel »Jahre der Entscheidung« zeigt erstmal ein ganzseitiges Foto Bruckners. Ein traurig blickender Mitdreißiger mit Schnauzbart und hängenden Mundwinkeln. Mit ihrem Text gewährt die Autorin Elisabeth Meyer einen tiefen Einblick in das Seelenleben des Künstlers. Er verliert wichtige Freunde, die wegziehen oder wegsterben. Dann ist da noch die Sache mit den Frauen. Bruckner blitzt ab, gleich zweimal, gleich heftig. Es ist der Auftakt zu einer Serie erfolgloser Versuche, eine Lebenspartnerin zu finden. Auch als Komponist erhält er Absage um Absage. Ein Brief von Franz Scharschmidt ist exemplarisch.
Dieser dornenvolle Weg ist nun einmal hienieden den Künstlern in der Mehrzahl beschieden. Und diejenigen sind von jeher die tüchtigsten, gefeiertsten geworden, die in sich die sittliche Kraft gefunden haben, den Kampf mit diesen äußeren Schwierigkeiten nicht zu scheuen und sich besonders die gewissenhafteste Berufstreue aneignen, der des Himmels Segen oft wunderbar gefolgt ist.
Unter der Überschrift »Da ich dort am ruhigsten komponieren kann« würdigt Klaus-Heinrich Kors in einem der letzten Kapitel die Rolle des Klosters in den späten Jahren Bruckners. Nun erlebt man einen grauhaarigen, mit dem Ritterkreuz als Staatskomponist gewürdigten. In St. Florian vollendet Bruckner viele seiner Grillen. So bezeichnete er süffisant seine Sinfonien, die teilweise in der Abgeschiedenheit von St. Florian vollendet wurden. Als Leiche erster Klasse sollte Anton Bruckner dann nach seinem Tod im Oktober 1896 in einem eigens gefertigten Sarkophag mit Schaufenster in das Kloster zurückkehren. Den Staatsakt, der bereits vorab minutiös geplant und verhandelt wurde, kann man staunend unter »Des Meisters letzte Fahrt« nachlesen. Anton Bruckner und St. Florian, wie alles begann, ist ein Prachtband, der für 39 Euro satte 1,5 Kilo Gewicht auf die Waage bringt und eine editorische Meisterleistung darstellt. Über und über finden sich Abbildungen alter Fotografien, Menschen aus dem Umfeld des Porträtierten, zahlreiche Zeugnisse der jahrzehntelangen Verbindung eines Weltkünstlers mit einem Weltort. Auch die Macht der Kirche, ihr Einfluss auf Werk und Leben Anton Bruckners, wird kritisch hinterfragt. Die Neuveröffentlichung ist parallel zur großen Ausstellung in St. Florian erschienen. Unbedingt lesenswert und gleich danach einen Sommerausflug einplanen, lautet das Fazit.